Bücherbubble mit Evo und Ella, euer Fantasy-Podcast. Hey Leute, willkommen bei Bücherbubble mit Evo und Ella, eure literarische Selbsthilfegruppe gegen den Bücherhangover.
Wir lachen, diskutieren und tauchen kopfüber in jede Story mit scharfen Kommentaren, wilden Theorien und einer Prise Chaos. Hallo, liebe Leute.
Hallo und willkommen zu Folge Nummer
5. Heute geht's um Daughter of No Words. Aber zuallererst klären wir mal die wichtige Frage, was geht, Ella?
Ja, was geht? Also, wir waren auf der Büchermesse.
Ja, war, ich will ehrlich sein, Leute, ultra anstrengend.
Ja,
also,
ja.
Es waren so viele Menschen dort. Also, wir mussten ja zu den öffentlichen Tagen, wo alle da waren. Und es war
noch. Nächstes Jahr machen wir das anders.
Nächstes Jahr sind wir so berühmt, dass wir natürlich zu den professionellen Tagen dürfen kommen, wo sonst nur die ganzen Influencer kommen.
Also und wir Podcaster sind dann ja auch. Podcaster und Influencer wahrscheinlich.
Also Bookfluencer. Bookfluencer. Bookstagramfluencer.
Hashtag Follow for Follow.
Ja, und was auch noch für Hashtag es gibt. Aber ja, wir haben einige Autoren kennengelernt, auch eher von so kleinen Buchverlagen.
Ja, das war cool.
Das war richtig, richtig süß. Dafür hat es sich echt gelohnt, weil ich glaube, die Bücher hätten wir niemals irgendwo gefunden, weil man kennt ja auch hauptsächlich bei Hungdubel die bekannten Verlage.
Ja, und das die Bestseller von denen. Auch, genau. Die Bestseller-Autorinnen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen aus der Not herausgeboren, weil die großen Verlage ja unfassbar voll waren. Ich habe nur gesehen, dass eine ein Video gepostet hat, dass sie 4 Stunden für den Lux-Verlag angestanden hat.
Ja,
das und ist so verrückt.
Ich fand es auch, und das Krasse war ja auch zum Beispiel bei, das war die Bücherbüchse, gell? Da konnte man, also da musste man anstehen und man konnte sich aber für 5 Euro ein VIP-Ticket holen oder was auch immer.
Ja, für einen Zeitslot.
Genau, so für so einen Zeitslot und dann ist man halt schneller reingekommen. Man musste nicht an der langen Schlange stehen, sondern an einer kürzeren. Einfach dafür, um einfach sich so einen kleinen Stand anzugucken, der jetzt wirklich nochmal, also und natürlich ist schon süß geschmückt, da gibt es extra Deko-Sachen, die man kaufen kann und so, aber du musst ja dort dann auch nochmal Geld ausgeben und ganz ehrlich, also früher war das anders.
Früher war alles besser.
Wie oft habe ich das einfach auf der Messe gesagt, so, also früher. Und meine beste Freundin war auch noch da und die ist als Kind sogar schon auf die Buchmesse gegangen mit ihrer Mom und die hat ja auch immer gemeint, so, früher war alles besser. Ich so, ja, voll. Ja,
das waren die 2 Ladies.
Voll. Ja, jahrelang gehen wir schon dahin. Haben aber eigentlich die letzten Jahre wieder ausgelassen, weil ich es einfach zu anstrengend fand.
Aber jetzt als Bookfluencer
musst
du halt wieder hin.
Ja, aber hoffentlich, wie gesagt, haben nächstes Jahr dann bitte bei den entspannteren Tagen.
Ja, voll.
Wo es nicht ganz so voll alles.
Also aber für mich war es ja auch das erste Mal.
Stimmt.
Ich war ganz aufgeregt und dann haben wir uns ja am Freitag getroffen.
Ella ist nicht reingekommen. Die ist einfach zum falschen Eingang gelaufen.
Ja, weil du mich dahin gelotst hast.
Ja.
Das müssen wir jetzt mal hier kurz richtig stellen.
Nein,
doch, genau so war das. Ich bin da angekommen. Ich habe gesagt, Evelina, muss ich da jetzt den Ausgang nehmen, wo steht Festhalle oder so? Und dann hast du gemeint, ja. Und ich so, hast du vorher das Ticket geholt? Und ich glaube, das hast du irgendwie nicht so richtig gehört oder verstanden.
Ja, aber ich habe gedacht, weil das war, also ich bin schon vorgelaufen, weil ich wollte zu der Autorin Sendin Yu gehen, die ja Alchemist geschrieben hat. Und ich war schon in der Festhalle. Und ich habe gedacht, dass man hat auch manchmal für die Autorinnen, für die Signierstunden auch Tickets gebraucht. Und du hast halt gefragt, hast du schon ein Ticket geholt?
Ah.
Und wir hatten ja die Tickets ja schon gekauft, man musste sie ja nur vorzeigen. Und deswegen dachte ich, dass du hast mich gefragt, ob ich für die Autorin ein Ticket geholt habe. Und ich habe mich so umgeguckt, weil ich war so, nein. Und dachte mir so, weil ich stand schon in der Nähe, wo die Signierstunden waren. Und habe mich umgeguckt und war so, muss man hier Tickets kaufen?
Ja, auf jeden Fall bin ich dann außen rumgelaufen und stand vor der Scheibe und habe ganz verzweifelt Evelina angerufen, kurz vor einem Nervenzusammenbruch.
Und dann haben wir uns angeguckt, ich drinnen, sie draußen. Und dann hat sie nur gemeint so, Evelina, komm raus. Ich so, nein, hier darf ich nicht raus. Ich so, geh einfach zur S-Bahn wieder zurück, da treffen wir uns.
Und dann musste ich 15 Minuten wieder zurücklaufen.
Ich bin genauso lange zurückgelaufen. Du warst sogar vor mir am Eingang, okay? Ich dachte mir schon so, ich mach das nur für sie.
Ich bin auch nur für dich dahin gelaufen.
Ja, stimmt, du wolltest, weil ich bin bei Ecke meist schon bei Seite 800. Ich habe es noch nicht mal durch. Aber ich dachte mir so, ich will es unbedingt signieren lassen. Und
Satz mit X war wohl nichts.
Ja, voll. Es hat natürlich nicht geklappt, weil da waren halt, die Signierstunden waren um 16.30 Uhr und die ganze Reihe, es gab nur eine gewisse Menge an Menschen durften halt das Buch signieren. Und als man um 16 Uhr angekommen ist, waren halt schon alle Plätze vergeben und da waren halt Leute da, die schon ab 12 Uhr gewartet haben.
Das ist so verrückt. Ich verstehe nicht, wieso man so lange wartet.
Und ich finde es auch so krass, weil halt früher, als ich mit Jenny da war, kennt ihr die Rote Königin. Das ist auch eine Autorin, die war auch Bestseller-Autorin zu dem Zeitpunkt und wurde auch richtig gehypt. Mhm. Und die war da und wir haben uns auch, glaube ich, eine halbe Stunde, eine Stunde früher da angestellt. Mhm. Easy peasy. Konnte die uns das unterzeichnen. Die war auch extra aus den USA da. Krass. Und es war viel entspannter. Und da, seit 12 Uhr, ey. Sich, ne? Ja, voll. Ja, das ist einfach wahrscheinlich wegen Bookstagram.
Ja, locker, ja. Natürlich.
Und die ganzen TikTok-Hypes so. Da dachte ich mir so, ich ein bisschen übel. Aber ja, gab es auch tolle Momente. Zum Beispiel, dass wir Tassim gesehen haben.
Ja, das war
das
so
war
cool.
Richtig cool. Dass wir auch ihm zuhören konnten. Also Tassim hat das Buch Mama, bitte lern Deutsch geschrieben. Und da wurde er interviewt und hat einfach so seine Gedanken uns mitgeteilt und einfach seine Art und Weise ist einfach großartig. Ich mag den so sehr. Sein Buch geht mir ultra nah. Ich habe richtig viel geweint bei dem Buch. Und dann bei der Rede, Interview, hat er auch gesagt, dass seine Mama sein Idol ist.
Ja,
und
so cute.
Ja, und ich stand auch wirklich da und hatte auch so ein paar Momente einfach Tränen in den Augen, weil es so schön ist, was er erzählt, und dann habe ich mich wieder ans Buch erinnert und das sind einfach ultra viele Emotionen. Deswegen, wer es noch nicht gelesen hat, lohnt sich. Und dann hat er auch eine Signierstunde, also hat er auch Bücher signiert. Ich weiß nicht, ob der eine Signierstunde gegeben hat.
Nee, ich glaube, das war sogar spontan, gell?
Ja, es war auch spontan und da habe ich auch gehört, weil ich stand in der Nähe, wie eine Lehrerin sogar gekommen ist und gemeint hat, dass sie das jetzt als Lektüre in der Schule durchnehmen. Und dann dachte ich mir, richtig, richtig cool. Mhm. Ganz kurz, um was es geht. Tassims Familie sind Flüchtlinge und die wachsen halt hier in Deutschland auf und haben halt immer wieder Probleme, weil man halt ihre Herkunft ansieht und seine Eltern auch nicht so gut Deutsch sprechen. Mhm. Und dann erzählt er einfach so Anekdoten von seinem Leben und
ja, so ein bisschen
schön.
Autobiografisch auch. Ja. Und dann noch die Struggle, die man hat, wenn man eben da aufwächst als Migrantenkind. Und da konnte man schon sehr gut relaten. Also sei es jetzt da, Dokumente zu übersetzen als Voll. Kind, die man nicht als Kind einfach überhaupt in den Händen haben müssen sollte. Und ich glaube, jedem fallen da so ein paar Situationen ein, wo man dann einfach auch zurückdenkt und irgendwie so ein bisschen schmunzeln muss, weil einfach andere das, glaube ich, so nicht erlebt haben.
Voll. Und dass man einfach Sachen leisten musste, die man als Kind nicht tun sollte.
Ja,
so,
total.
Wo man einfach wirklich eingreifen musste. Und man wusste auch, okay, wenn ich jetzt irgendwas bei den Papieren verkacke, kriegen meine Eltern kein Kindergeld mehr oder so. Und was eigentlich ja nicht die Verantwortung ist von uns Kindern eigentlich.
Ja, total.
Ja, also, und ich fand das nochmal so, auch an die Situation sich wieder zu erinnern tat, ganz gut.
Ja, wirklich. Und ich bin dann ja nochmal auch zur Signierstunde gekommen, weil wir hatten uns das Gespräch angeschaut und dann wollten wir zu einem nächsten Interview, sind dann auch dahin gegangen. Du warst noch bis zum Ende da.
Genau.
Und dann haben wir uns ja nach beiden Events sozusagen draußen getroffen für eine Pause.
Ja.
Und dann war es irgendwie so 2:10 und die Signierstunde hatte ja irgendwie schon um 2:30 begonnen. Und dann war ich so, gehe ich nochmal hoch, weil ich würde ihn schon voll gerne nochmal sehen und vielleicht kann man nochmal sprechen. Und bin dann nochmal hochgewatschelt und hatte richtig Glück, weil ich dann als Letzte noch in der Schlange der Signierstunde gelandet bin.
Richtig Glück gehabt.
Und hab dann noch ein bisschen mit ihm gequatscht und auch erzählt, dass wir beide so begeistert sind von dem Buch und auch schon über das Buch gesprochen haben. Und dann ist mir eingefallen, dass als wir in dieser Folge, in der zweiten, glaube ich, war das, auch sein Buch vorgestellt hatten.
Oder vorstellen wollten.
Vorstellen wollten, das dann aber wieder rausgeschnitten haben, weil wir gesagt haben, das passt thematisch jetzt hier irgendwie nicht so rein. Und das machen wir noch ein andermal. Und da habe ich so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dachte, oh mein Gott, ich habe ihn angelogen.
Weil du ihm erzählt hast, dass wir über ihn gesprochen, über das Buch gesprochen haben.
Aber ich habe es einfach voll vergessen, weil ich so aufgeregt
war. Egal, Leute, nächste Folge erzählen wir euch mehr zum Inhalt.
Ja,
versprochen. Tassi,
falls du es hörst, es tut mir leid.
Let's go.
Danke für die Special Effects an der Stelle. Heute sprechen wir über Daughter of No Worlds. Das ist ein Buch der War of Lost Hearts Reihe, der erste Teil von Carissa Broadbent. 640 Seiten hat das gute Stück im Deutschen. Und die Autorin Carissa ist eine US-amerikanische Autorin, die im Genre Fantasy und Romantasy schreibt. Laut ihrer Verlagsseite wurde sie als Nummer 1 New York Times und USA Today Bestseller-Autorin geführt oder wird nach wie vor geführt. Und manche kennen schon die Crowns of Nyxia-Reihe. Die habe ich auf jeden Fall auch gelesen, fand ich sehr, sehr cool. Und heute sprechen wir eben über diese andere Reihe.
Ich wusste gar nicht, dass du die schon kennst.
Hey, ich habe doch gesagt, ich mag die Autorin.
Weiß ich nicht. Ich habe gedacht, das wurde irgendwo gehypt, so wie sonst immer.
Das wurde auch gehypt, so ist nicht. Aber weil die Autorin schon so bekannt ist von der anderen Reihe. Und erinnerst du dich an das Vampirbuch, was ich dir aufquatschen wollte?
Ah, stimmt.
Ja, das war von ihr.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Worum geht's denn?
Ich wollte erst mal erzählen, wie das Buch aussieht. Das Buch sieht richtig, richtig schön aus. Also das Cover ist richtig schön, aber wenn man das Cover abnimmt, finde ich, sieht es sogar noch schöner aus.
Also du meinst quasi diesen Umschlag, gell?
Ja, genau, diesen Umschlag abnimmt, dann sieht es richtig, richtig schön aus. Da ist so eine Schlange drauf.
Und Butterflies.
Genau, und Schmetterlinge. Hat auch sehr viel mit dem Inhalt des Buchs zu tun. Mhm. Und wie heißt das hier an der Seite, wenn es so bunt ist?
Farbschnitt.
Der Farbschnitt sieht auch sehr cool aus. Und natürlich sollen alle Farbschnitte...
Ja.
Ja, sollen alle Farbschnitte, wenn man die nebeneinander stellt, erster, zweiter und dritter, sollen dann nochmal so ein schönes Gesamtbild bilden.
Das ist auch sehr hübsch.
Ja, voll.
Also die Tropes sind Forbidden Love/Romance, Enemies to Lovers, da möchte ich direkt ein Fragezeichen dran machen, das diskutieren wir gleich noch, Chosen One, Slow Burn, Grumpy Sunshine and Found Family.
Voll, Found Family, 100 pro, ich finde es auch einfach süß, also wir erzählen gleich, wieso ich es so süß finde, aber es ist einfach, also ich bin ein großer Fan des Buchs, ich habe es jetzt gesagt, jetzt ist es raus, Leute. Aber um was geht's? Also die Hauptdarstellerin Tisana hat das Unmögliche geschafft. Nach Jahren der Unterdrückung hat die Sklavin ihre Freiheit mit Gold erkauft, nur um nach einem Blutbad aus ihrer Zwangsheimat Thrall fliehen zu müssen. Ihre einzige Hoffnung liegt im Mitternachtsorn, einer mächtigen Organisation von Magieanwendern. Dort will sie ihre magischen Fähigkeiten schulen, um eines Tages zurückzukehren und die verbliebenen Sklaven zu befreien. Super süß. Die Aufgabe, sie auszubilden, fällt Max zu. Er ist ein ehemaliger Soldat mit einer dunklen Vergangenheit und einer Abneigung gegen den Orden und gegen sie. Anfangs können die beiden einander kaum ertragen, doch je mehr sie von den Wunden des anderen erfahren, desto stärker werden die Banden, die sie verbinden. Gemeinsam müssen sie sich gegen Intrigen und Vorurteile behaupten, während die Schatten eines Kriegs immer näher rücken. Also deswegen ist so ein bisschen Enemies to Lovers, weil er will sie am Anfang nicht unterrichten.
Ausbilden, ja.
Genau, aber er ist nicht
aber
wirklich
die sind
ein
nicht
Enemy, gar nicht. Also
überhaupt nicht.
Der ist wirklich, also der ignoriert sie so ein bisschen und sie macht ihr Ding und irgendwann fangen die sich halt immer mehr zu öffnen und dann hilft er ihr natürlich immer mehr.
Also der ist einfach wirklich ein bisschen grumpy und ist sauer auf den Orden wegen Geschehnissen, die vorgekommen sind, auf
die wir
gleich noch
gleich
eingehen.
Ja.
Genau. Aber im Prinzip, sie ist ja noch nicht Teil des Ordens, sondern ist ja dann in dieser Ausbildung. Und ja, um jetzt nochmal kurz die Fakten zusammenzufassen. Also das Buch ist auf Kindle mit 4,4 bewertet. Deswegen schon mal sehr große Überraschung, dass Sabina es mochte.
Also ich zweifle jetzt an den Bewertungen.
Oh.
Was mit den Leuten los? Ich mag das Buch voll, also es ist, aber ich bin ein großer Fan.
Evelina, das kommt später.
Ich weiß, halt dich zurück.
Bei Goodreads hat es 4,0 und Spice Level so eine solide 1 von 5.
Ja, auch gerecht.
Und dann würde ich sagen,
beginnt
hier mit dem Spoiler.
Attenzione!
Dann würde ich sagen, starten wir unsere Buchbesprechung mit dem Hauptcharakter Tisana.
Genau, die ist eine entschlossene und widerstandsfähige Heldin, die ihre magischen Fähigkeiten und ihren Verstand nutzt, um zu überleben und ihre Ziele zu erreichen. Und ich finde, das beschreibt sie auch einfach im ganzen Buch. Ich glaube, die hatte ein sehr toughes Leben, weil sie als Sklavin aufgewachsen ist.
Mhm.
Ich glaube, das ganze Buch beginnt auch damit, dass sie von ihre Mutter verlässt und sich verkaufen lässt als Sklavin und so.
Gut, was heißt verkaufen
nicht,
lässt?
Oder die nehmen sie mit.
So genau, ich glaube, da war die Wahl zwischen kommst in irgendeine Mine, wo du arbeiten musst, oder du wirst halt Sklavin, und dann hat sie irgendwie, weiß ich nicht, den Sklavenhändlern gesagt, ja, ich bin doch wertvoll, schaut mal, ich kann dies und das, damit sie halt nicht auch noch dort irgendwie, ja, an der schweren Arbeit sterben muss.
Und ich glaube, sie hatte auch die ganze Zeit die Hoffnung, dass sie die Mutter mitnehmen kann.
Ja, und sie oder vielleicht gesagt, irgendwann wieder sieht.
Ja, und zu ihrem Aussehen, sie ist ja eine Halbwalter. Dementsprechend hat sie diese fleckige Haut, weil Walters ja eigentlich ganz weiße Haut haben. Und sie ist ja nicht, also sie hat Hautfarbe und weiß. Dementsprechend wird es als fleckig beschrieben und hat ungleiche Augen. Hm. Eine ungleiche Augenfarbe. Dementsprechend, glaube ich, sieht die sehr einzigartig aus und hat auch weiße Haare. Und sie wird als eine Schönheit dargestellt, die immer die Männer verzaubert hat. Hm. Weil durch ihre Voltaire-Kräfte konnte sie immer herausfinden, was sozusagen die Kunden bei ihrem Sklavenhändler wollten.
Ja, und was die auch denken, gell? Was genau. Die so fühlen.
Ja, und das hat sie genutzt, um halt Gold zu sammeln, um sich ja dann freizukaufen.
Ja.
Dementsprechend denke ich, sie sah sehr, sehr gut aus, wird auch immer wieder so beschrieben.
Mhm.
Ich glaube, was in dem Buch super krass, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich fand, sie war so unglaublich mutig.
Ja, auf jeden Fall. Also, was mir auch sehr gut gefallen hat, war, dass die halt nicht so ein Hauptcharakter war, der so Scheiße gebaut hat. Ja. Weil das gibt's ja auch oft, dass man dann am Anfang der Geschichte einen Charakter hat, der dann irgendwie so Blödsinn macht und einfach, um auf seine Meinung zu bestehen und das irgendwie mit Mut gleichsetzt. Und das ist hier gar nicht der Fall. Und die ist einfach super vernünftig und kann alle Entscheidungen und Handlungen rational irgendwie gut begründen.
Ja.
Und steht eigentlich immer für ihre Werte ein und kämpft für das, was sie für richtig hält. Und ich würde sagen, manchmal muss sie sogar eher aufpassen, dass sie sich dabei selber nicht verliert.
Ja.
Ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung im Buch, die dann vielleicht auch der Max ihr dann so ein bisschen hilft, auch sich selber und ihre eigenen Bedürfnisse zu sehen und wahrzunehmen. Und insgesamt war das sehr stimmig, würde ich sagen.
Finde ich auch. Und ich finde, sie hat halt unglaublich viel Last auf den Schultern gefühlt. Mhm. Also sie kann ja nur von ihrem Sklaven, also ganzen Thrall-Shit, ganz ehrlich, der passiert ist, kann sie ja nur fliehen, weil halt ihr Freund, der auch Sklave ist, der Cyril, sie ihr hilft zu retten, also dass sie gerettet werden kann. Naja, gerettet.
Ja, bei der Flucht.
Genau, ja, bei der Flucht. Und dann muss sie einfach diese riesige Reise nach Ara machen, zu dem Orden. Und ich finde es so krass, dass sie überhaupt überlebt hat, das Ganze. Ich finde an sich, dass sie einfach so einen Ballast hat und deswegen zwingt sie sich ja auch, dass sie tagtäglich so am Anfang, als Max ihr irgendwas beibringt, dann will sie einfach so lange üben, bis sie es perfekt kann. Sie will alles erzwingen und sie weiß, dass wenn sie nur genug übt, dass sie es perfekt können wird, aber einfach, weil sie so viele Leute irgendwie helfen will und retten will, und ist schon krass.
Und was ich auch sehr sympathisch fand, man liest ja auch immer wieder von dann so Helden, die dann so quasi Naturtalent sind in dem, was sie tun. Und das ist hier auch nicht der Fall, weil sie sagt ja, okay, das Tanzen lag ihr nicht so gut. Sie hat dann einfach die Schritte so auswendig gelernt und hat es dadurch richtig gut gemacht. Und das hat sie ja dann wieder so angewandt als Methode, so okay, ich werde jetzt einfach so lange üben, bis ich das richtig, richtig gut kann. Ja. Am Ende kommt natürlich raus, dass sie trotzdem auch sehr viele Kräfte hat.
Ja.
Aber auch durch ein bisschen Beihilfe vom Orden, sagen wir mal so.
Ja, genau. Stimmt, als sie dann in diese Tests da, diesen Test machen soll, wo sie eigentlich die schwersten Aufgaben bekommt und ja gegen Nora kämpft auch.
Ja, das einerseits und natürlich auch durch das Wesen, was später, dann kommt.
Was noch zusätzlich kommt. Und was ich noch sagen wollte, ich fand, dass sie auch sehr einfühlend war und sensibel. Ich finde auch, die Beziehung zwischen Max und ihr war auch immer so, dass sie sehr vorsichtig mal nachgefragt hat, und aber ihn auch immer beobachtet hat, wie er reagiert, was er macht, und hat dann immer wieder auch Sachen gefragt. Und ich erinnere mich auch, dass sie einmal ihn fragt, so, was Max vom Leben will.
Ja.
Und dann sagt er so, nein, ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ich will, dass mich keiner mehr anspricht. Und dann sagt sie, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du im Herzen ein guter Mensch bist.
Richtig
irgendwie
cute.
So auf der Art und Weise. Aber einfach, weil sie hinter die Fassade schauen konnte.
Ja, und dann hat sie ihn peu à peu für sich eingenommen.
Voll. Und aber was ich noch so krass finde, was ich mich auch einfach frage, ob das noch rauskommt, so, weil Max hat ja diese Schlange sozusagen, die er als diese Feuerschlange bewegt.
Ja.
Und das ist ja so ein bisschen auf seine Schwester, kommt das ja so zurück, weil die ihm ja immer die Schlange gezeigt hat.
Ja, klar.
Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso Schmetterlinge bei ihr?
Das ist eine gute Frage,
weil ich dachte mir so, wieso?
Ja,
so, das
stimmt.
Sind keine aggressiven Tiere, das sind, also weißt du, Deswegen habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wieso Schmetterling, weil so mutig ist. Stimmt. Und so tough. Und ich finde, Schmetterlinge sind dann so eher fragil und sehen natürlich sehr schön aus und haben viele Farben und so. Und ja, deswegen, ich frage mich, das wird wahrscheinlich noch beantwortet.
Ja, hoffen wir.
Ja, hoffe ich auf jeden Fall. Aber das fände ich sehr, sehr spannend.
Ja. Ja, und ansonsten vielleicht auch hier an der Stelle ganz passend, ihr, ich weiß nicht, Kosename oder so, wie man es nennen will, Daughter of No Worlds, so wird sie ja mal dann genannt. Und das hat ja auch Bedeutung auf mehreren Ebenen, weil sie einerseits die Sklavin ist, die dann aus ihrer Heimat entführt wird und dann irgendwie heimatlos ist, aber irgendwie auch eine neue Heimat im Orden dann ja sucht. Und ich glaube, das ist dann auch wieder so ein Punkt, der darauf einspielt.
Ja, finde ich auch. Ich finde, das waren ja auch diese Dolche, die sie geschenkt
bekommen hat. Ja, stimmt, dieser Dolch, der dann auch irgendwie so zwei Namen hat. Was war? Genau. Weißt du noch, was das war?
Ich glaube, Daughter of Every World und Daughter of No World. Ich glaube, irgendwie so. Also irgendwie so sowas von
Art. Also das war schön, diese zwei Bedeutungen.
Voll, so sehr poetisch wieder mal.
Und das war gut geschrieben.
Und ich finde es so krass, weil, Ella, ich muss ehrlich sagen, ich habe das gar nicht, ich habe es nur gehört, so, ja, Daughter of No World. Und da dachte ich mir so, nee. Die hat doch, aber das stimmt auch, sie wurde aus ihrer Heimat rausgerissen und dann reisen die auch irgendwann mal zurück und dann sagt sie so, oh, das ist so meine Heimat gewesen, bevor sie aus
der Familie stimmt, und dann von ihren ist die Eltern... Anders, gell?
Ja, genau. Mhm. Deswegen, es passt richtig gut und ich glaube, ihr fällt sie auch immer schwer, weil sie spricht ja mit Max ja auch eine Fremdsprache.
Stimmt.
Und er verbessert sie auch immer wieder und was ja auch sehr süß ist, weil sie ja dann Fehler macht. Aber dann kommt ja irgendwann Cyril sozusagen, der ist gerettet und dann freut sich endlich, dass sie endlich ihre Muttersprache sprechen kann und nicht immer sich so viel Mühe geben muss.
Ja. Also und das muss man auch sagen, ist auch einfach nochmal ein anderes Gefühl, wenn man auf seiner Muttersprache spricht. Ja. Also wir haben ja beide noch eine weitere Muttersprache und das ist irgendwie so ein anderes Heimatgefühl im Herzen, wenn man dann irgendwie mit jemandem auf der anderen Sprache sprechen kann.
Und es ist ja auch nachgewiesen, dass dass man so ein bisschen die Persönlichkeit ändert.
Stimmt.
Wenn man die Sprache ändert.
Ja, das ist so verrückt.
Ja, auf jeden Fall.
Was ist deine polnische Persönlichkeit?
Oh, ich glaube, ich bin noch wilder.
Ja, was? Wie geht das denn?
Ich glaube, ich bin noch ein Ticken lauter.
Okay, heftig.
Voll, aber ich sage, also bei mir ist gang und gäbe, dass ich sehr viel eigentlich Hals im Maul sage, ja, im Deutschen. Tue ich im Polnischen nicht.
Immerhin.
Ja, ich habe da kein Pendant. Sagst du dann
Kurwa?
Nein, gar nicht. Und das sagt niemand meiner Familie. So, das hat meine Mama immer verboten. Und immer, wenn mein Freund das sagt, ist es auch immer ganz, ganz schlimm.
Aber das ist auch im Russischen so tatsächlich. Also ich fluche zwar auch manchmal auf Russisch, aber auch nur, wenn kein Erwachsener das hört. Und letztens bin ich mit der Bahn gefahren und da standen neben mir zwei Mädels, die auf Russisch gesprochen haben und die haben voll viel geflucht und ich war so voll empört, wie die in der Öffentlichkeit fluchen können, wenn man das so eingetrichtert bekommen hat, so als Kind. Du darfst nicht fluchen, aber selber haben sie es gemacht.
Und es ist genauso, wenn ich meine Cousine in Polen treffe, so, weil ich spreche mit meinen Schwestern dann ihre Polnische in Deutschland und wir fluchen dann natürlich nicht, so, weil wir es nie richtig gelernt haben. Ne? Und wenn ich dann mein Cousin bin und ich bin so, oh mein Gott, ich kenne die ganze Wörter gar nicht. So viel fluchen die, wenn ich das deren Mutter sagen würde. Liebe Grüße an die können eh leider nicht mithören, die können nur Polnisch. Jetzt zu dem Boy.
Das ist der liebe Max. Können wir erstmal über seinen Namen sprechen? Maxantarius Farlione.
Maxantarius.
Farlione.
Ja, Farlione. Farlione.
Linguine.
Maxantarius Farlione. Ich lerne auch gerade ein bisschen Italienisch, Leute.
Merkt man.
Wie ihr mitbekommen mit dem letzten Post. Erzähl uns mal was zu ihm.
Also, Maxantarius Farlione ist die männliche Hauptfigur und auch der Ausbilder von Tisana. Er ist tatsächlich ein hochrangiger Magier im Orden und lebt aber isoliert nach dem Krieg in der Wildnis. Und er kriegt dann entsprechend die Tisana als Lehrling zugeteilt. Und er ist am Anfang ein grumpy Guy, der lässt sie auch in der ersten Nacht irgendwie. Hat er sie in der ersten Nacht draußen schlafen lassen oder hat er darüber nachgedacht?
Er wollte.
Er hat sie sehr lange dort sitzen lassen.
Genau, so. weil er wollte, dass sie verschwindet und sie hatte ja keine andere Wahl. Also sie ist auch ein bisschen dickköpfig, würde ich sagen. Aber auch zu Recht.
Ja, so, durchsetzungsstark.
Was sollte sie denn auch tun? So, ja, wirklich. Die hatte keine andere Möglichkeit. Und Nora, die sie ja zu ihm gebracht hat, ist ja einfach, hat sich in Luft aufgelöst. Und die wusste ja noch nicht mal, wo sie zurück nach Hause zu dem Orden gehen soll. So.
Ja, die hatte einfach keine Wahl. Und der ist halt einfach so ein bisschen zynisch, kontrolliert, bisschen ruhig und gibt immer mal so sarkastische Kommentare von sich. Aber man merkt immer, dass er es eigentlich gar nicht so böse meint. Weil zum Beispiel kriegt er mehrfach Besuch von irgendwelchen Leuten, sei es sein bester Freund oder von irgendwelchen, weiß ich nicht, Kolibris, die er zu Menschen verwandelt hat. Ja. Und dann sagt er auch immer nur so, okay, halt anscheinend ist hier heute Tag der offenen Tür, so alle kommen rein, irgendwie so. Und er sagt aber nicht, dass die gehen sollen. Also der ist schon, man merkt es schon, dass der so eigentlich irgendwie ein gutes Herz hat, auch in den Taten, die er dann peu à peu so macht. Aber man merkt halt auch, es ist irgendwie viel Wut, viel Schmerz in ihm und man weiß am Anfang natürlich nicht so genau, warum das so ist. Er wirkt ein bisschen kalt, verschlossen. Aber man merkt dann auch relativ schnell, dass er doch sehr, sehr loyal und auch beschützend ist. Und der Grund für diese Kälte ist einfach, dass er vom Orden ein bisschen verraten wurde im Krieg damals und sich auf was eingelassen hat, was ihn dann am Ende sehr viel gekostet hat, nämlich eigentlich seine Familie einfach.
Ich glaube, also ich finde die Geschichte von Max ist richtig, richtig krass. Und ich finde, die kommt immer so peu à peu raus.
Ja.
Und man fährt immer mehr und man denkt sich so, es ist alles einfach schlimm gewesen.
Das ist so abgefuckt,
Es fängt ja eigentlich damit an, im Prolog, da wird genau, im Prolog wird einmal vorgestellt, wie er halt, also da hat man das erste Mal mitbekommen, dass Max mit irgendeiner Stimme in sich kämpft.
Ja.
Und dass plötzlich halt Nora kam und der war so, oh mein Gott, sie lebt noch und war so super happy.
Das ist seine Ex.
Ja, das ist die Ex,
die auch im Orden ist.
Ja, und die auch sehr viel im Buch immer noch vorkommt, ne? Und dann ist er so happy, dass sie noch am Leben ist und so weiter. Und er sagt so, hey, wir können hier nicht weiterkämpfen, weil er hat ja die Mächte oder die Kräfte von Reshaya, also diesem Wesen, wodurch er halt noch mehr Kraft hat als ein üblicher Magier. Solarier. Hört sich an wie Solarium.
Wie eine übliche Spaghetti.
Und dann will er sozusagen, sagt er zu ihr, hey, wir müssen aufhören, hier sind so viele Zivilisten, wir wollen die nicht umbringen und was weiß ich. Und sie so, naja, der Kriegsfeind hat sich entschieden, hier diesen Krieg fachen oder so.
Ja.
Und so, das ist nicht unsere Schuld, wir machen das halt jetzt. Und er ist so, nein, ich kann das nicht. Das ist ein
guter Moment.
Genau, und er so, nein, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und dann nutzt sie halt ihre Kräfte als Valentin. Und
man manipuliert doch seine Gedanken.
Genau, durch eine Berührung, eine Körperberührung, konnte sie dann seine Gedanken manipulieren und hat ihn dann gezwungen, es durchzuführen. Ja. Oder so, ich weiß nicht, ob sie ihre Scheie den Weg freigegeben hat, das Geschei über seinen Körper dann sozusagen entscheiden konnte, was passiert. Das weiß man nicht, aber und da hat er halt, also das ist ja das Schlimmste, was passieren kann.
Ja.
Und es war seine Partnerin und da hat halt die Partnerin oder seine Freundin.
Danach war sie es nicht mehr.
Ja, voll. Die hat halt so ihre Pflichten höher gestellt als ihn und halt alle Menschenlebewesen, die da drumherum waren und alles. Und
die wäre auch fast gestorben.
Ja, die wäre auch fast gestorben. Er hat sie, glaube ich, gerettet letztendlich dann
noch. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich dachte, das wäre so ein bisschen Zufall, dass die überlebt hat. Ich weiß
auch nicht mehr, aber sie hatte auch so krasse...
Ja, sie hat Verbrennungen.
Ja, genau. Also die ist ja auch immer super zugeknöpft dargestellt und dann wird irgendwann mal erzählt, dass sie nur so zugeknöpft dargestellt ist, weil ihr ganzer Körper fast verbrannt ist.
Ja, total.
Ja.
Ja, und es kommt ja sogar noch schlimmer, weil nach dieser Kriegshandlung geht er ja nach Hause, weil der total depressiv ist und ihm geht es nicht gut und er findet alles scheiße, zu Recht.
Ja,
Dann ist dieses Wesen, was er in sich trägt, sehr sauer auf ihn, weil irgendwie, ich glaube, es sich nicht geschätzt oder geliebt fühlt.
Es liebt Max.
Ja,
es
genau. Ist auch schon so richtig krank irgendwie. Und dann zwingt es ihn, seine Familie zu töten.
Nee, es verdrängt. Also stell mir das mal so vor, du hast einen Kopf und als ob immer vorne Max ist sozusagen an den Augen und so handeln kann. Und dann, wenn Reshaya halt will, hat er halt die Kraft oder so.
Ja, der hat übernommen.
Genau, dass er sich nach vorne drängt und drängt die andere Person raus sozusagen aus dem Handlungsspielraum.
Genau, und dann übernimmt er halt die Kraft über den Körper, tötet die Familie.
Und lässt ihn zuschauen dabei.
Ja, genau. Also es ist heftig,
Alle hat Reshaya nacheinander umgebracht.
Ja, und es waren ja irgendwie drei Geschwister und zwei Eltern, also Mutter, Vater.
Ja, und die kleine Schwester war ja nicht zu Hause, sondern die war in diesem kleinen Häuschen so weiter außerhalb. Und dann hat er gehofft wenigstens, dass er vergessen hat, dass sie da ist und dass sie überlebt. Und dann geht er auch noch dahin und da musste Max alles miterleben. Und dann hat ja der Orden entschieden, dass sie Reshaya ihn Max wegnehmen.
Ja.
Und dabei ist Max ja fast draufgegangen, weil Reshaya es nicht zulassen wollte. Und dann hat Reshaya als Liebesakt Max ja sozusagen noch Kräfte gegeben.
Und wiederbelebt, gell?
Ja, und wiederbelebt, weil er... Das ist so heftig. Ja, da, die Geschichte von Max ist auch voll krass.
Die ist
und
krass, ja.
Voll. Deswegen, die beiden machen einfach Ultra-Trauma-Bonding.
Ja, stimmt.
Ich finde, die machen... Also, ich finde beide... Weil Max... Also, weil der erste Teil des Buches ist komplett von Tesanias Sicht geschrieben.
Mhm.
Und ab der zweite Teil ist dann peu à peu beide ja, Sichten immer genau. wieder dargestellt. Und deswegen lernt man so in dem ersten Teil komplett Tesanias Geschichte. Und im zweiten Teil durchlebt sie ja diese Albträume.
Stimmt, also, die hat ja noch Zugriff Albträume. Auf die Erinnerung genau. von Max durch
Rishaya. Mhm. Weil sie ja sozusagen ihn, keine Ahnung, ich glaube, das habe ich nicht richtig verstanden, ob sie dann sein Blut irgendwie in ihre Adern gerät, keine Ahnung wie.
Kein Plan.
Aber jedenfalls wird halt dann Rishaya ein Teil von ihr.
Ja.
Und dann erlebt sie halt, weil ich glaube, bis das halt sich synchronisiert und das Ganze passt,
mhm.
Muss man halt ganz viel aushalten
und Onboarding-Prozess.
Ja, voll. Ist ein harter Onboarding-Prozess mit Rishaya. Der weigert sich. Der ist ein bisschen krank.
Ja, ein bisschen.
Und dann durchlebt sie ja nochmal, wie Max die Familie umgebracht hat. Und sie durchlebt das durch seine Augen.
Ja.
Und die war es dann doch so krass, weil er war neben ihr, als sie diese Albträume hatte.
Ja,
und er hat
stimmt.
gehört, wie sie das geflüstert hat. Und er hat sie umarmt und dann haben sie zusammen geweint.
Das war so sad.
So krass.
Ja.
So krass. Aber ich fand, Gott, die beiden sind so süß. Und was ich jetzt noch gelesen habe, dass Max Figur so ein bisschen die Symbolik verkörpert, Vergebung, Verantwortung und Erlösung.
Ja, das kann ich so unterschreiben.
Und ich finde, der ist unglaublich loyal. Also,
ja, im Extrem.
Er sagt ja, dass sie ja nicht hoch... Also irgendwann hat er ja gecheckt, was die mit ihr vorhaben, der Orden. Und dann sagt er zu Tisana, dass sie nicht hochgehen soll. Und sie so, ja, du sagst mir nichts, weil das muss man einfach sagen. Max hat nicht viel erzählt immer so von sich. Er hat es immer
ja,
sehr close
immer sehr
gehalten.
Ja.
Also letztendlich konnte er gar nicht von Rishaya erzählen, weil er ja einen Blutpakt geschlossen hatte.
Ja.
Aber sie ist ja dann trotzdem...
Und das habe ich mir auch schon gedacht, weil ich mir denke so, er hat ja mehrmals gesagt, ich kann dir das nicht sagen.
Ja.
Und dann denke ich mir, er hat ja nicht gesagt, ich will nicht. Er hat gesagt, ich kann nicht. Dann denke ich mir so... Achte doch auf die Wortwahl.
Ja, ja.
Mensch.
Aber ich glaube, die war so richtig so...
Ja, die war abgefuckt.
Ja, und die hat keinen Ausweg gesehen.
Ja, die hat auch einfach keine andere Wahl.
Voll. Muss die, man
auch
die hat sehen. Einfach das, die hat die Leute gebraucht, um Samaras zu retten.
Ja, und dann gibt es ja noch Rishaya. Darüber haben wir jetzt ja auch schon mehrmals ein bisschen gesprochen. Es ist ein sehr wirres, merkwürdiges Wesen, was ja auch als... alt und jung und die Stimme als dies und das besprochen wird. Also so viele Adjektive, die sich eigentlich so widersprechen.
Und ich finde, man versucht ihm auch immer so ein bisschen Menschlichkeit zu verleihen, weißt du? So, ich habe es von ihm gelesen und dann hat er irgendwas gesagt und dann dachte ich mir so, ah ja, vielleicht, wenn man ihm das gibt, das reicht ihm aus oder was weiß ich.
Ja, irgendwie muss es ja auch ein Wesen mal gewesen sein, wie ein Mensch oder so, keine Ahnung. Aber es ist halt am Ende irgendwie so eine uralte, mächtige, magische Kraft und man weiß halt wirklich, bis zum Ende nicht so genau, was der ganze Humbug hier soll. Also auch die Tisana dann am Ende mit diesem Kampf.
Ja, also, wo sie fast Max getötet hätte.
Ja, wo die fast Max getötet hätte, heftig. Und dann hat sie aber irgendeinen Moment mit diesem Wesen. Und ich habe immer noch nicht verstanden, was da passiert ist. Also sie hat es ja, glaube ich, auch selber nicht verstanden, hat sie ja dann gesagt. Also es ist einfach ein komisches, eigenständiges Etwas. Was
voll,
in ihr wohnt.
Voll. Ich fand es aber auch so ein bisschen, ich fand es einfach verstörend. Weil dieses Wesen liebt Max und Tisanya liebt Max. Und
ist das schon eine Dreiecksbeziehung?
Und Rishaya ist einfach irgendwie so komisch, super toxic und einfach so, ich glaube, man... Und er spricht ja, deswegen glaube ich, hat man so dieses so, es ist irgendwie ein Mensch und dann denkt man so, ja, vielleicht musst du ja einfach nur nett zu ihm sein und dann versucht sie nett zu ihm zu sein und dann nimmt es komplett überhand oder übertreibt oder verdrängt sie und dann hat sie auch Max versucht, mehrmals umzubringen und so und auch die Kräfte, die sie erlangt durch Rishaya, es sind auch ultra komisch, dass diese Schmetterlinge ja dann alles verderben.
Ja, diese Verwesung, Alter.
Ja. Dachte ich glaube, sie selber dachte ich so,
ich glaube.
Ja, aber irgendwie passt zu Rishaya.
Ja, schon.
Voll.
Und weißt du, woran mich Rishaya erinnert hat?
Nee.
Kennst du den Film Seelen?
Ich hätte jetzt gedacht, jetzt sagst du, an meinen Sportlehrer. Das ist so irgendjemand, der auch super eklig.
Hat mir auch immer so angeflüstert.
Und war so verdorben. Sorry. Oh, Gott sei Dank. Sorry,
zum Glück haben wir nicht diese Erfahrung gemacht.
Das muss gut sein.
Ja, nee, also eigentlich an den Film Seelen.
Ja.
Kennst du den?
Ich hab's nie geguckt und ich weiß nur, das kam zu der Zeit raus, wo auch Twilight rauskam. Und alle, meine Mama und meine Schwester waren voll in Twilight.
Mhm.
Die so, oh mein Gott, bestes Buch, haben alles so schnell wie möglich gelesen. Und dann war das Nächste, woran meine Familie gegriffen hat, oder ich glaube, dass die so dann gehypt haben, war dann halt Seelen. Und dann war meine Mama ultra enttäuscht von dem Buch und hat gemeint, das ist gar nicht so gut, wir haben es aber auf Polnisch zu Hause stehen. Und das war kein Buch, das sie mehrmals gelesen haben. Und ich glaube, wenn meine Mama Twilight gelesen hat, hat sie aufgehört zu kochen. Das war so richtig hart. Wir waren so, Mama, ich kann jetzt nicht. Und war so, okay, wieder Brot mit Butter.
Okay, das ist sehr witzig.
Deswegen, das ist so meine Erinnerung mit Seelen und Twilight.
Ich verstehe, dass du da keine guten Erinnerungen hast.
Wir haben überlebt.
Hunger.
Wir haben überlebt, Leute.
Schön, dass du heute bei uns bist, Evo. Ja, auf jeden Fall. Da gab es dann auch basierend auf dem Buch von Stephanie Meyer diesen entsprechenden Film. Und ich habe den gesehen, ich fand den auch nicht so gut. Aber im Wesentlichen ging es einfach um, ja, eine außerirdische Rasse, die auf die Erde kommt. Und diese Rasse heißt Seelen. Und die übernehmen menschliche Körper und verdrängen dann quasi die Menschen in ihrem Bewusstsein. Also eigentlich genau wie Rishaya das manchmal macht. Und die Frau, um die es da geht, die wird dann quasi auch durch so einen Wanderer übernommen und sie weigert sich aber zu verschwinden und bleibt im Geist aktiv. Und während die beiden dann zum Beispiel sich diesen Körper teilen, lernen sie sich kennen und zu kommunizieren, zu koexistieren, statt sich zu bekämpfen. Und am Ende wird dann einfach klar, dass Frieden, Verständnis und Empathie, nicht Gewalt, der Weg sind, um beide Spezies zu versöhnen.
Mhm.
Und das war halt schon... Boah. Sehr ähnlich zu Rishai. Also weil die Tisana ja dann schon auch versucht hat, irgendwie nett zu ihm zu sein, weil obviously hat der irgendwie einen Trigger, wenn der eifersüchtig ist und so.
Gegenüber, dass er Max liebt.
Ja.
Ich finde...
Und verdrängt sie halt auch
voll.
Und so. Also.
Ich finde es zu einem gewissen Grad, aber ich finde einfach Rishai einfach krank. Also
ja, also
ich
find, safe.
Weil ich finde, so habe ich die ganze Zeit gehofft.
Ach so,
dass es irgendwie so wird, weißt du,
stimmt,
dass man das irgendwie lösen kann oder was weiß ich. Aber ich finde, man weiß gar nichts über Rishaya, weil der wird ja vom Orden die ganze Zeit gehalten. Der wird ja auch die ganze Zeit festgehalten. Keine Ahnung, ob der die ganze Zeit in Narkose ist und deswegen nicht aufwacht und da Halligalli macht. Deswegen so zum gewissen Teil, glaube ich, ja, es sind Ähnlichkeiten.
Also so
aber
das Konzept. Aber
genau,
ja, klar, Rishaya ist verdorben. Und
verdorben und hat seine Familie von Max umgebracht.
Ja, und die wollen ja eigentlich nur Frieden und Empathie haben.
Und ich bin so... Ich habe die ganze Zeit auf Frieden und Empathie gehofft, aber immer wieder war ich so, Rishaya, du bist krank.
Entschuldigen Sie bitte, haben Sie mal reflektiert?
Ja, kennen Sie Reflexion?
Haben Sie gehört?
Und ich dann so, Reflexione. Max Andrius.
Farlione.
Und Max Andrius, Reflexione, Rishaya. Hat nicht geklappt.
Nee, irgendwie nicht.
Aber so. Ich verstehe es voll, weil es ist auch, also ich habe noch nie ein Buch gelesen, wo irgendwas einem eingeflößt wurde und plötzlich zwei Personen im Kopf gekämpft haben miteinander, weißt du?
Ja, stimmt.
Und man hofft ja wirklich die ganze Zeit, dass irgendwie so genau das so passiert wie im Buch Seelen. Aber gerade so im ersten Teil sehe ich das gar nicht kommen.
Nee.
Gar nicht.
Es gibt wenig Hinweise.
Okay, ich glaube, dann kommen wir zu unseren Meinungen zu dem Buch. Ich glaube, meine hat man schon ein bisschen rausgehört.
Ja, erzähl mal, Evo. Ich bin ganz gespannt auf dein Fazit.
Also, ich finde, das Buch ist tiefgründig, emotional intensiv. Es gibt eine gewisse, also es ist auch sehr atmosphärisch.
Mhm.
Ich liebe dieses, dass die sich so Schritt für Schritt ineinander verlieben.
Mhm.
Also ich komme auch zur Liebesgeschichte, weil ich liebe die. Ich mag sehr Tisania. Ich finde es krass, was sie durchlebt hat. Ich finde es krass, dass sie nicht zusammengebrochen wird. Kann sein, vielleicht, dass es noch kommt, dass sie mal so einen Zusammenbruch hat. Aber ich finde, die rappelt sich auf, die kämpft, die will jetzt den ganzen Orden zeigen, so hey, es gibt viele Sklaven auf dieser Welt, ihr macht nichts dagegen. Zeigt ihren Rücken, der mit 26 Peitschenhieben komplett zerfetzt ist, voll mit Narben ist. Hat auch gar kein Problem, sich da freizügig zu zeigen und so weiter. Und dann auf der anderen Seite so, die ist so sehr kontrolliert und will immer wissen, so was die andere Person macht und ist so drauf vorbereitet. Aber dann auf der anderen Seite zeigt sie halt einfach so emotionale Tiefe, ist süß, dann findet sie diese Heimat bei Max so und es schleicht sich so alles ein. So, die haben so ihre Sachen, die sie immer wieder machen. Ich finde es super süß und die ist so mutig.
Kommst du aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.
Ja, und ich finde, sie ist auch so mutig, weil dann gibt es endlich diese Szene, die sehr spät kommt, wo endlich bisschen dieses Slow-Burn-Romantasy kommt.
Das waren ja 80%, die du lesen musstest, bis die mal überhaupt sich geküsst haben.
Ich find's auch.
Und davor auch dieser Moment, die lagen da auf dem Boot oder Schiff.
Ja.
Und dann so, ja, wie geht das jetzt mit uns weiter? Und ich dachte so, okay, endlich, ja, endlich reden sie darüber. Und dann wurden die unterbrochen, gell?
Ja, einmal wurden sie unterbrochen.
Also
dann,
nein.
Ja, ich glaube, Nora kam dann. Zufall, no. Die Ex.
Natürlich.
Und dann gab's nochmal einen Punkt, wo sie dann wieder sich ein bisschen näher gekommen sind. Und dann haben die miteinander interagiert und dann wurde ja immer gesprungen von welcher Sicht das ist. Und dann sagt er so plötzlich so, nein, das will ich nicht.
Ich dachte mir so, hä?
Und dann kommt die Perspektive aus seiner Sicht und der so, nein, das will ich nicht. Habe ich das wirklich gesagt? Oh mein Gott. Und dann sagt er so, nein, irgendwie so, das habe ich nicht gemeint oder so.
Ja.
Und dann sagt sie, was willst du? Und dann sagt er, was willst du?
Digga, man beantwortet deine Frage nicht mit einer Gegenfrage.
Und dann das ist hat unhöflich. Er auch, ich glaube, der hat gesagt, er will, lass uns die letzten 2 Minuten vergessen. Und dann hat sie gesagt, willst du das?
Ja, stimmt.
Und dann sagt er so, willst du das? Und dann ist die so krass, Und sie sagt einfach, nein, ich will das nicht vergessen.
Ja.
Und dann endlich, ich finde, der hat so viel Angst, aber ich glaube, weil das ganze Trauma auch mit Nora, dass er sich geöffnet hat und so weiter, so viel ist. Und dann macht sie das und sie sagt, nein, ich will das. Und dann nimmt sie sich das und die ist so krass und ich mag so sehr, ich liebe
Mike
auch
Job.
Voll und ich liebe, dass diese Dialoge ehrlich sind, oft eher so leise würde ich sie darstellen und es gibt viel unausgesprochene Bedeutung. Ich liebe das Buch, es geht viel um Liebe, Kraft, Trauma, Bonding und auch Heilung. I love it, Leute. Ella, was sagst du?
Okay, let's go. Also, ich finde es spannend, weil as always haben wir verschiedene Meinungen.
Yep. Das ist doch das Tollste an unserem Podcast. 2 Personen, komplett andere Meinung. So. Meine ist besser, nein, Spaß.
Das glaub nicht. Immer zähl mal mehr
es
wie du.
Es gibt kein richtig oder falsch bei sowas. Alles ist okay.
Wir sind schon sehr tolerant. Okay, also, ich fand das Buch grundsätzlich gut. Und wir haben ja auch schon viel diskutiert und gerade so die Dynamik zwischen Max und Tisana fand ich schön. Ich fand schön, dass das überhaupt nicht so toxic war, was man auch ab und zu mal hat. Auch zum Beispiel die Vergangenheit von Max und Nora war zu keinem Zeitpunkt so im Vordergrund.
Ja.
Also es war genug da, um die Geschichte zu verstehen, aber es war jetzt nicht so, dass es, wie jetzt zum Beispiel bei Fourth Wing, dann so eine Eifersuchtsszene gab, wo du dir dachtest, so, hey, ist das unnötig, oh mein Gott. War hier gar nicht so. Und das war echt super. Und auch das Ende, das war schon krass. Also auch dieser Kampf und dass der dann auf einmal so seine Kraft aufdeckt, dass er dann doch noch was geerbt hat von Rishaya. Also das war schon heftig. Entschuldigen Sie bitte.
Aber der ganze Kampf war ja so krass, als sie dann nochmal als sie doch ausgepeitscht wurde von dem Bruder.
Oh,
von dem Sohn. Von dem
Sohn von
Esmaris.
Genau.
Da wurde sie ausgepeitscht und Rishaya wollte ihr nicht helfen. Und sie konnte nichts machen. Ah nee, es war so, der hat in die Getränke von denen was reingemacht.
Ja, stimmt, die konnten ja nicht auf ihre Kräfte zugreifen. Aber dadurch, dass Rishaya so eine tiefere Macht ist, konnte er dann helfen, nachdem er endlich wach geworden ist.
Und deswegen konnte auch Max nur helfen, weil er diese Lieder ja sozusagen benutzt hat und auf eine andere Ebene gesprungen
ist. Ja, stimmt, richtig sick. Ja, genau, also das Ende war krass so. Ich muss aber sagen, irgendwie habe ich mir immer wieder schwer getan, dieses Buch in die Hand zu nehmen. Also ich habe damit angefangen und normalerweise brauche ich so 100 bis 120 Seiten, bis ich in eine Geschichte eingetaucht bin und denke, oh geil, ich muss weiterlesen.
Ja.
Und dieses, oh geil, ich muss weiterlesen, hatte ich nicht viel bei diesem Buch.
Mhm.
Und auch diese Slow-Burn-Geschichte, das war mir einfach zu langsam.
Ja.
Also so wie 80% des Buches musste ich lesen, bis das Paar zusammenkommt.
Ja.
Entschuldigen Sie bitte.
Ja, voll. Ich glaube aber, die Romantik ist nicht so im Vordergrund, würde ich sagen.
Ja, das stimmt schon. Und natürlich muss man sagen, so dafür haben sie eine sehr schöne Beziehung aufgebaut. Aber mir war diese Pace des Buches einfach zu langsam. Nicht nur von dieser Romanze, sondern auch von Dingen, die passiert sind. Weil ich hatte das Gefühl, diese einzelnen,
aber diese einzelnen Stationen haben sich aber auch sehr gezogen. Ja. Sei es jetzt die Reise, sei es jetzt die Ausbildung, sei es jetzt dann auch diese Zwischenkriegsstationen, nenne ich sie mal. Und das hat immer so sehr lange gedauert, bis dann irgendwie was Krasses passiert ist. Ja. Und als ich dann gelesen habe und dann auch mal wieder einen Punkt erreicht habe, wo dann irgendwas Interessantes passiert ist, war ich auch wieder so, oh cool. Und das war schon nett. Aber ich muss sagen, so hätten wir nicht gesagt, wir wollen das Buch hier im Podcast besprechen, hätte ich wahrscheinlich irgendwann aufgehört. Ja. Und ich bin trotzdem froh, dass ich es zu Ende gelesen habe, weil das Ende war schön und das ist ein schönes Buch.
Ich finde auch.
Aber wenn man, so wie ich, eher auf Spannung, auf ein hohes Tempo steht, dann ist es vielleicht ein Buch, was einen dann ein bisschen, ja, was heißt langweilt, aber...
Schwerfällt zu lesen. Ich finde, du hast auch Parallelbücher gelesen dazu.
Ja.
Und ich glaube einfach, weil dich das nicht so stark gefesselt hat.
Ja.
Und ich habe genau das geliebt. Ich habe es auch geliebt, als er sie ausgebildet hat. So, für mich war die Pace genau die richtige.
Ja.
Und ich glaube, das ist so der Unterschied. Ich habe auch nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, Aragorn würde dich kaputt machen, Alter. Ich glaube, Aragorn würde dich zerstören. So. Okay. Weil ich dachte mir so, das Buch ist gar nichts.
Oh, ja. Aber. Also ich muss sagen, es war jetzt nichts, was ich super schlecht fand.
Ja.
Aber es gab auch nichts, wo ich sage, boah, das war heftig. Ja. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem.
Ich frage mich auch ein bisschen so, ob auch nicht das erste Buch so ein bisschen genutzt wurde, um einfach sehr viel Vorgeschichte zu erzählen. Ja. Ich weiß nicht, ob du Dune, den Film gesehen hast, aber im ersten Dune-Film passiert ja auch noch nicht, würde ich sagen.
Aber die fand ich cool.
So viel, weil ich finde, da ist noch sehr, sehr viel Vorgeschichte, weil mein Freund hat auch die Bücher gelesen und es ist sehr, sehr viel Vorgeschichte und im zweiten Teil wird dann sehr viel ins Rollen gebracht und so. Und ich glaube, so ähnlich ist halt einfach das Buch auch so ein bisschen, weil
das kann sein.
Jetzt wissen wir auf jeden Fall, okay, es gibt Rashaya, sie ist mit Rashaya verbunden, jetzt geht's weiter, Max wird sie unterstützen und so. Aber ja, ich kann es verstehen.
Ja.
So.
Und ich glaube, was dazu kam, war meine Erwartungshaltung. Weil ich kenne die Autorin. Ich habe schon 3 Bücher gelesen und ich habe parallel zu diesem Buch noch ein anderes Buch von ihr gelesen.
Ach, das war auch von ihr?
Ja, also ich habe insgesamt jetzt, ich glaube, 2 oder 3 Bücher von ihr gelesen. Und die anderen, die waren quasi in diesem Vampir-Universum.
Ja.
Und die fand ich ziemlich cool.
Und also die waren schneller?
Und die waren schon, also hatte ich schon das Gefühl.
Das Tempo.
Ja, und ich glaube, deswegen war ich dann auch ein bisschen enttäuscht, weil ich einfach so die anderen so gut fand.
Ja.
Und es gibt viele Leute, die das genau andersrum sagen, das ist auch irgendwie witzig.
Lustig. Aber vielleicht bin ich genau eine von denen.
Vielleicht musst du es jetzt lesen.
Nein, ich will nicht Vampire, erinnert mich an Twilight. Du weißt ja, mein Trauma mit meiner Mutter. Gib nur Brot zu essen.
Okay.
Nein, Spaß, ich habe auch schon mal ein Vampirbuch gelesen.
Ich sehe schon, du liest dieses Buch und hast immer so Brotzeit neben dir.
Nur noch. Ja, aber ich finde es auch sehr interessant, weil du hast auch vorgeschlagen.
Ja, so. Weil ich die Autorin so cool finde.
Ja, voll. Aber ich finde es auch ein bisschen verrückt, wenn man so drüber nachdenkt, dass eine Autorin auf so unterschiedliche Arten schreiben kann. Also weißt du?
Ja, klar.
So, klar. So, aber trotzdem, man schreibt ja das, was man selber am liebsten hat gefühlt, weißt du? Deswegen hätte ich gedacht, so, okay, wenn man solche Bücher mag, deswegen greift man ja auch immer zu der Autorin, weil sie so Bücher schreibt, wie man mag. Und das ist dann doch sehr krass, dass sie doch das so anders geschrieben hat, als die anderen, die du gelesen hast.
Und ich muss sagen, also vom Schreibstil ist es natürlich trotzdem ähnlich, aber ich hatte das Gefühl, die Pace und ich glaube auch die Geschichte an sich hatte ich also den Eindruck, das war irgendwie mehr spannende Elemente. Ja, genau, aber das, glaube ich, kann man so zusammenfassen. Also ich persönlich würde es wahrscheinlich, also ich würde es auf jeden Fall nicht nochmal lesen. Und ich weiß auch nicht, ob ich das zweite lesen würde.
Ich habe auch gelesen, dass es auch als emotionaler High Fantasy beschrieben wird. Die erzählen hauptsächlich von der Welt in dem Buch. Und das habe ich, also Aragorns High Fantasy. Mhm. Und vielleicht ist es einfach etwas, das einfach nicht so für Ella gemacht hat. Aber für Evo, schrägstrich. Ich habe mich ja schon geoutet oder Ella hat mich geoutet. Evelina! Aber ist ja auch.
Ihr wisst gar nicht, wie oft wir darauf angesprochen wurden, dass wir Evos Identität revealed haben. Schon in der ersten Folge. Ja, und in der Folgenbeschreibung.
Meint ja auch Ella irgendwann so wie Evelina und keiner von uns hat es gemerkt.
Ja, aber das war ja auch, also es war ja auch eigentlich nur ein Scherz, so dass du geheim bleiben willst. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Voll. Sonst werden wir wieder darauf angesprochen, Evo.
Das stimmt, Leute, ich bin Evelina.
Endlich ist es raus.
Schrägstrich. Spitzname Evo, Schrägstrich, Eva, Schrägstrich, Eva, Schrägstrich, Eftian. Nennt mich, wie ihr wollt, nur nicht Lina.
Ach du Scheiße, sind das viele Namen.
Toll. Man kann ja Lina zu viel abkürzen. Aber ja,
Daughter Leute. Of many names.
Ja, ich bin Daughter of many names. Und mein Lieblingsname, oder ist kein Spitzname, ist Elfe Lina.
Ja, passend. Dann nenne ich dich nächstes Mal so.
Ja. Okay, Leute, das war die Folge. Das war Daughter of No Words. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hatten mal wieder viel Spaß.
Mhm.
Bam, 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 ciao. Bam, 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 ciao. Das war Folge 5 mit Lieblingsbuch von Evo, Daughter of No Words. Ella war auch dabei. Sagst du auch bitte was?
Ich hab Jazzhände gemacht.
Tschüss, tschüss, tschüss.
Macht's gut.
Bücherbubble mit Evo und Ella, euer Fantasy-Podcast.